Ich bin Tobias Holub. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Fünf Jahre in einem Hochsicherheitsgefängnis. Einzelhaft in einer Zelle von 2x3 Metern. Und die Aussicht auf insgesamt 175 Jahre hinter Gittern. Dieses bedrohliche Szenario ist für Whistleblower Julian Assange jetzt Geschichte.
12 years on, I'm visiting Julian in a high security prison. But this period of our lives, I'm confident now, has come to an end. I think that by this time next week, Julian will be free.
Nachdem Assange sensibelste Geheimdienstinformationen aus den USA geleakt hat und auch Vorwürfe wegen Sexualdelikten gegen ihn bekannt wurden, haben ihn nicht nur die US-Behörden gnadenlos über Jahre verfolgt. Doch jetzt hören sie überraschend damit auf. Wieso?
Wenn ein Staat wie Amerika einen Whistleblower in dieser Weise verfolgt, dann ist es ganz schwer, dagegen anzukommen. Da hat die Öffentlichkeit garantiert dazu beigetragen, dass Justiz und Politik in dieser Weise jetzt agiert haben.
Wir sprechen heute darüber, warum Julian Assange nun doch freikommt und was von seinem aufsehenerregenden und umstrittenen Fall übrig bleibt. Sebastian Borger, du berichtest für den Standard aus London im Vereinigten Königreich und hast da über die Jahre auch einen Fall beobachtet, der sich zum Teil in Großbritannien abspielt. Es geht um den WikiLeaks-Gründer und Whistleblower Julian Assange, der jetzt eben überraschend aus seiner eigentlich sehr langen Haft entlassen wird. Warum ist Assange überhaupt in Haft gesessen? In wie wenig Sätzen kannst du diese extrem komplizierte Geschichte zusammenfassen?
Ja, warum nicht einfach, wenn es auch kompliziert geht? Also, es ist gar nicht so schwer. Er war in Haft ursprünglich, weil Schweden die Auslieferung beantragt hatte. Er war 2010, so lange geht es zurück, in Schweden gewesen, hatte dort mit zwei Frauen geschlafen, die sich anschließend beklagt hatten, da sei was schiefgegangen beim Sex. Es wurden also zwei Strafverfahren wegen Sexualstraftaten gegen ihn eingeleitet und Schweden beantragte die Auslieferung. Dagegen wehrte er sich. Der Supreme Court hier in London sagte, nein, du musst gehen. Woraufhin er für 7 Jahre in der Botschaft von Ecuador verschwand, hier in London. Irgendwann wurde das den Ecuadorianern zu bunt. Dann übergaben sie ihn der britischen Justiz. Die verurteilte ihn zunächst mal, weil er sich eben der Auslieferung entzogen hatte, zu einem Jahr, glaube ich, Freiheitsstrafe. Und seitdem sitzt er in Auslieferungshaft. Saß er, muss man ja sagen, saß er in Auslieferungshaft.
Aber Sebastian, da geht es jetzt um Sexualstraftaten. Eigentlich ist Assange doch bekannt als Whistleblower und dass er Informationen von den USA geleakt haben soll.
We don't go after a particular country. We don't go after a particular organization or group. We just stick to our promise of publishing material that is likely to have a significant impact.
Wir haben da Assange gehört in einem Interview mit dem US-Programm 60 Minutes. Welche Rolle haben die US-Leaks für seine Haft gespielt?
Die zweite Auslieferungshaft hatte eben mit einem Verfahren der US-Justiz zu tun, die zunächst gezögert hatte, ob sie denn nach den WikiLeaks-Enthüllungen von 2010 Anklage erheben sollte. Das hat sie dann getan unter dem Präsidenten Donald Trump. Da ging es um, ich glaube, mehr als ein Dutzend Anklagepunkte unter dem Spionagegesetz von 1970. Geheimnisverrat auf gut Deutsch. Und dieses Auslieferungsverfahren zog sich dann wiederum hier in London durch die Gerichtsinstanzen. Das letzte Verfahren war nun im Mai und da hatte dann der High Court gesagt, es gibt tatsächlich doch inhaltliche Bedenken gegen euer Auslieferungsverfahren, also gerichtet an die Adresse der Amerikaner. Und da ging es unter anderem darum, ist bei einem Verfahren in den USA die Garantie der amerikanischen Verfassung auf Meinungsfreiheit gewährleistet? Gilt die nur für US-Bürger oder gilt die auch für Ausländer wie Assange, der ja Australier ist? Das scheint die Amerikaner nun doch so ein bisschen Unruhe versetzt zu haben. So erkläre ich mir das, dass sie ihm jetzt diesen Deal angeboten haben. Und gleichzeitig hat Assange natürlich auch einen großen Schritt gemacht. Ich würde sagen, pragmatisch, vernünftig, indem er gesagt hat, okay, ich plädiere jetzt auf schuldig in einem Anklagepunkt, nämlich der illegalen Weiterverbreitung von Regierungsdokumenten, nehme da eine Haftstrafe entgegen, die wohl dem Vernehmen nach 62 Monate, also 5 Jahre und 2 Monate betragen soll. Und da die durch die Auslegungshaft bereits abgegolten ist, kommt er auf freien Fuß.
An der Stelle muss ich mal dazu sagen, dieser Fall rund um Assange ist ja ein Riesenthema. Da geht es um die Frage, ob man sensible Informationen zum Beispiel vom US-Militär an die Öffentlichkeit bringen soll. Auf der einen Seite könnte man damit Kriegsverbrechen mutmaßlich aufdecken, auf der anderen Seite gefährdet man möglicherweise SoldatInnen. Da geht es um Meinungsfreiheit, da geht es um die Frage nach journalistischen Standards. Wir haben dazu schon mal einen ausführlichen Podcast gemacht, den kann ich Ihnen nur empfehlen für die ganzen Hintergründe und den werde ich auch nochmal verlinken in den Shownotes. Aber Sebastian, jetzt ganz konkret, hat es da immer geheißen, für diese schweren Vorwürfe von mutmaßlich Geheimnisverrat wollen die USA Assange bis zu 175 Jahre lang ins Gefängnis stecken. Jetzt sieht dieser Deal irgendwie vor, dass es um rund 5 Jahre Haft geht, die eh schon abgesessen worden sind. Das ist doch ein extrem krasser Unterschied, oder?
Also die 175 Jahre waren immer eine etwas alberne Auflistung der höchstmöglichen Strafe für den Fall, dass er in allen Anklagepunkten für schuldig gesprochen worden wäre. Kenner des US-Justizsystems hatten immer gesagt, es kommt am Ende heraus eine Haftstrafe zwischen 4 und 6 Jahren. Insofern ist das völlig im Rahmen dessen, was realistisch zu erwarten gewesen war. Wie gesagt, ich würde schon glauben, dass die Amerikaner natürlich auch sehen, wenn nun die Justiz eines engen Verbündeten wie Großbritannien Fragen stellt und im Grunde ja sagt, wir geben ihn euch nur her, wenn ihr uns garantiert, dass er vernünftig rechtsstaatlich behandelt wird, dann wird es ihnen irgendwann, glaube ich, wurde es ihnen dann wohl zu bunt, da sahen sie dann ihre Souveränität beeinträchtigt. Ich spekuliere bitte, ich weiß es nicht. Aber es wird ja auch behauptet, dass im Weißen Haus des Demokraten Biden ohnehin längst das Gefühl bestand, man müsse dieses Verfahren jetzt mal vom Tisch schaffen. Und dass es da einige Hardliner gab im Justizministerium, die aber gesagt haben, nein, wir müssen das zu Ende verfolgen, um eben unsere Staatsorgane, unser Militär vor solchen Enthüllungen zu schützen.
Da hört man schon die Polizei im Hintergrund, dieses Mal nicht wegen Julian Assange, nehme ich an. Sebastian, jetzt heißt es in den ersten Stellungnahmen, Assange wird jetzt als erstes Mal weiterfliegen auf die Marianeninseln. Wo ist das und warum gerade dorthin?
Naja, das ist ja auch wiederum eigentlich pragmatisch. Also WikiLeaks feiert es so ein bisschen als Erfolg, dass er nicht aufs US-Festland, also auf den amerikanischen Kontinent ausgeliefert wird. Naja, das finde ich ein bisschen albern, denn ich meine, auch die Marianeninseln unterstehen der US-Justiz. Pragmatisch ist es insofern, als er ja Australier ist und immer klar war, dass die Briten ihn loshaben wollten und auch klar war, dass die Australier sagten, er sollte jetzt mal heimkommen. Das war ja die sicherlich auch noch politisch bedeutende Entwicklung, dass in Australien seit 2 Jahren die Labour-Regierung an der Macht ist unter Anthony Albanese, der sich klar geäußert hat und gesagt hat, ganz egal, wie man zu Assange steht, er sollte jetzt endlich freikommen. Und diese Inseln liegen ja, naja, 4/5 des Weges zwischen London und Sydney, sodass er jetzt also via Bangkok dahin fliegt, dort dem zuständigen Gericht vorgeführt wird, nimmt man an jedenfalls. Da wird der Haken drunter gemacht unter den vereinbarten Deal und dann kann er von da aus halt direkt nach Australien weiterfliegen. Dann sind es nur noch 5 Stunden und nicht 16 oder was, wie es von einem Gericht in Los Angeles wäre.
Also wenn ich das nochmal zusammenfassen darf, auf den Marianeninseln wird er nochmal offiziell vor einem Gericht stehen, er wird ein Teilgeständnis ablegen, er wird verurteilt werden zu einer Haftstrafe in einem Ausmaß, das er schon abgesessen hat und danach fliegt er nach Australien und ist einfach frei.
Genau so ist es.
Reicht mein Gehalt für ein gutes Leben?
Sind Sneaker und Uhren ein gutes Investment?
Wie viel kostet eine Scheidung?
Das und vieles mehr sehen wir uns an in der dritten Staffel vom Standard-Podcast Lohnt sich das? Wir, das sind Melanie Reidel,
Annika Dang,
Alexander Amon
und Michael Windisch.
Wir sprechen mit ExpertInnen darüber, wie man sogar vom Weltuntergang profitieren kann.
Und darüber, wie mich künstliche Intelligenz reich macht und warum Geld noch immer Männersache ist.
Lohnt sich das? Der Standard-Podcast über Geld findet ihr jeden Dienstag auf allen gängigen Podcast-Plattformen.
Vielleicht noch zur Klarstellung, die Haftbedingungen von Assange in den letzten Jahren, die dürften ja durchaus hart gewesen sein. Man hört von Einzelhaft, man hört von einem Hochsicherheitsgefängnis mitten in London, wenn ich das richtig verstehe. Das heißt, das dürfte doch eine Riesenumstellung sein für den Mann, oder?
Na, darüber kann man sich jetzt wirklich Gedanken machen. Ja, das ist sehr, sehr interessant. Also zunächst mal war er ja in der ecuadorianischen Botschaft, da hatte er sein eigenes Zimmer. Er hatte auch doch wohl jedenfalls in den ersten Jahren noch mehr Gelegenheit, auch innerhalb dieser Botschaft herumzulaufen, konnte sie aber natürlich nicht verlassen. In Belmarsh, so heißt dieses Gefängnis im Osten Londons, hatte er sicherlich keine vergnüglichen Bedingungen, das ist schon so. Das Gerede vom Hochsicherheitstrakt halte ich für etwas übertrieben, den gibt es dort. Der war neu gebaut zu Anfang des Jahrhunderts, besonders für Terrorismusfälle. Es gibt aber auch einen ganz normalen Flügel. Ehrlich gesagt, ich weiß nicht, in welchem Flügel er war. Dass es Einzelhaft war, ist richtig. Das hatte zeitweise natürlich auch mit der Corona-Pandemie zu tun. Aber ich meine, er hatte ganz normal Besuch bekommen ja von seiner Frau Stella und den beiden Söhnen. Er hatte Besuch bekommen von WikiLeaks-Leuten. Er hat immer wieder ja auch Journalisten empfangen können. Ich meine, im Gefängnis zu sein, ist nicht lustig. Das ist keine Frage.
Es gibt ja sogar Berichte, dass Julian Assange während dieser Zeit, als er nicht in Freiheit war, mehrfach Vater geworden ist. Also das kommt auch noch dazu. Wie geht es denn jetzt für diesen Mann weiter, plötzlich in Freiheit?
Das ist eine, wie ich finde, sehr interessante, vielleicht die spannendste Frage. Was macht so ein Mann mit jetzt knapp 53 Jahren, mit einer neuen Familie, in einer auch ja politisch ganz veränderten Welt, macht er einfach da weiter, wo er aufgehört hat? Er hatte sich ja, das muss man ja schon auch sagen, finde ich, sehr hineingesteigert in seine Vorstellung der totalen Datenfreiheit. Er hatte sicherlich mit WikiLeaks zunächst sehr wichtige Enthüllungen getätigt und damit ja Amerika beschämt. In den ursprünglichen Enthüllungen waren ja ganz erkennbar schwerste Kriegsverbrechen.
WikiLeaks first caught the attention of most Americans when it released this video. It shows a U.S. Apache helicopter crew in Iraq opening fire on a group of suspected insurgents who were standing on a street corner in Baghdad. Some of the men were armed, but two of them were journalists from Reuters.
Come on, fire!
Und Amerika hat auf diese Enthüllungen nicht in korrekter Weise geantwortet. Meines Erachtens hat es da bis heute kein Verfahren gegeben, geschweige denn eine Verurteilung. Das finde ich schändlich. Assange hat aber dann ja auch in den Jahren darauf allerlei Merkwürdigkeiten begangen. Nicht zuletzt hat er doch wohl aus russischen Quellen Veröffentlichungen gemacht über Hillary Clinton, die nach menschlichem Ermessen dazu beigetragen haben, dass die Wahl verloren hat 2016 gegen Donald Trump.
There are no bombshells in these emails. That said, I think these emails will be really concerning to a lot of liberals who fear and have already feared that Clinton is too close to bankers on Wall Street.
Und kannst du sagen, naja, wer Informationen enthüllt, tut es aus gutem Gewissen und was die Menschen dann damit machen, ist deren Sache. Darüber gibt es Streit, würde ich mal vorsichtig sagen. Und jetzt, wo wir doch zunehmend eine Krise der Demokratie erleben, nicht nur in Amerika, sondern auch bei uns in Europa, darf man sich fragen, ob er einfach da weitermachen kann, wo er aufgehört hat. Im Übrigen wird er sicherlich, denke ich mal, es hat ja eine Phalanx von begeisterten Unterstützern gegeben, überwiegend aus dem sehr linken und sehr rechten Milieu, sowohl hier bei uns in Europa wie auch in Australien. Da wird es ja zunächst mal, denke ich, wirtschaftlich problemlos sein für ihn, eine einigermaßen normale Existenz aufzubauen und eben natürlich die Kinder erst auch überhaupt mal richtig kennenzulernen, die er bisher nur in der Zelle erlebt hat, und mit seiner Frau ein Familienleben zu führen, wie man sich's wünscht. Damit hat er doch auf, sagen wir mal, mittlerer Sicht genug zu tun. Stella Assange war heute früh auch hier in der BBC im Radio und sagte, ganz wichtig für ihn sei der Kontakt mit der Natur wieder. Kann man sich ja auch vorstellen, wenn man, naja, jetzt fast 13 Jahre keine Natur mehr hat wahrnehmen können eigentlich. Kein Spaziergang im Wald, nicht am Fluss sitzen oder sonst wie. Das sind ja ganz einfache Dinge, die ihm natürlich verwehrt waren.
Das heißt aber, wenn ich dich am Anfang richtig verstanden habe, jetzt auch, wenn die ganze Welt diese riesige Kontroverse um Meinungsfreiheit, um das Leaken von Informationen noch im Kopf hat, wenn die ganze Welt auch die Vorwürfe von Sexualdelikten gegen Assange im Kopf hat, der wird wohl weiterhin eine kontroverse Person bleiben, oder?
Davon gehe ich fest aus. Ein knapp 53-Jähriger wird sich ja nicht mehr so schnell ändern, glaube ich. Aber bitte, man erlebt ja immer wieder Überraschungen.
Denkst du, dass dieses Urteil jetzt so eine Art Signal senden könnte an Whistleblower auf der ganzen Welt, so eine Art Präzedenzfall, wenn du wichtige Informationen herausgibst, wird das für sehr viel Aufsehen sorgen, aber am Ende des Tages kommst du doch wieder frei?
Ja, du kommst zwar wieder frei, aber du hast lange, lange Jahre deines Lebens verloren. Das ist das, ich würde schon sagen, gefährliche Signal daran, dass wir zur Kenntnis nehmen müssen, wenn ein Staat wie Amerika einen Whistleblower in dieser Weise verfolgt, dann ist es ganz schwer, dagegen anzukommen. Und insofern muss man sagen, haben die Anhänger, die zum Teil aus meiner Sicht übermäßig begeisterten Anhänger von Assange, natürlich auch ihren Beitrag dazu geleistet, dass er jetzt freikommt. Da hat die Öffentlichkeit garantiert dazu beigetragen, dass Justiz und Politik in dieser Weise jetzt agiert haben. Das würde ich, glaube ich, in dem Fall jetzt in der Balance für wichtiger und auch in gewisser Weise bedenklicher halten. Dass also jemand, der, wie gesagt, schwerste Kriegsverbrechen aufgedeckt hat, dafür belangt wird und aber die Täter nicht belangt werden, das ist einer Demokratie nicht würdig. Das ändert nichts daran, aus meiner Sicht. Ich habe immer ein etwas ambivalentes Verhältnis gehabt zu dem Herrn, weil ich denke, und das war vor 15 Jahren aus meiner Sicht nicht anders, dass wir demokratische Staaten in einem Wettstreit stehen mit Unterdrückerstaaten wie Russland und China und er natürlich an der Stelle überhaupt nicht aktiv geworden ist. Wir haben keinerlei Enthüllungen von ihm gelesen über Herrn Putin oder über die kommunistische Partei in China. Dieser Aspekt, finde ich, das ist das, wo ich mir wünschen würde, dass er vielleicht an der Stelle ein bisschen ins Nachdenken gekommen ist.
Du hast gesagt, du hast ein ambivalentes Verhältnis zu dem Fall und ich glaube, dass der Fall als Ganzes ambivalent ist, das fasst die Situation auch am besten zusammen. Jetzt ist Julian Assange jedenfalls bald wieder auf freiem Fuß und wir werden sehen, wie es für ihn weitergeht. Vielen Dank dir für die Analyse, Sebastian Borger.
Gar kein Problem.
Hier geht es jetzt dann gleich noch weiter mit allen anderen wichtigen Meldungen zum Tag. Wir sprechen unter anderem über eine Hausdurchsuchung bei René Benko und natürlich über das große Fußballspiel von Österreich heute Abend. Liebe ZuhörerInnen, Berichterstattung von vor Ort, wie heute aus London, ist für den Standard möglich, weil es UnterstützerInnen wie Sie gibt. Wenn Sie wollen, dass wir unsere Arbeit weitermachen können, dann können Sie das unter anderem mit einem Standard-Abo unterstützen. Mehr Infos dazu finden Sie auf abo.derstandard.at. Wir bedanken uns sehr herzlich für jede Unterstützung. Und jetzt geht's gleich weiter.
Guten Tag, mein Name ist Oskar Bronner. Seit 35 Jahren lesen die Menschen im Standard auch das, was sie woanders wohl nicht lesen könnten.
Guten Tag, mein Name ist Hans Rauscher und ich schreibe seit 25 Jahren für den Standard auch das, was ich woanders wohl nicht schreiben könnte.
Der Standard, der Haltung gewidmet.
Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, in der Villa von René Benko, dem gefallenen Immobilienmogul in Innsbruck, hat es heute am Dienstagvormittag einen groß angelegten Polizeieinsatz und eine Hausdurchsuchung gegeben. Dabei soll laut Medienberichten ein Sondereinsatzkommando inklusive Drohnen beteiligt gewesen sein. Auch Standorte von Benkos ehemaligem Immobilienimperium Signa sollen demnach betroffen sein. Benkos Anwalt Norbert Wess bestätigt die Hausdurchsuchung. Zum Anlass äußert er sich bis Redaktionsschluss dieses Podcasts aber nicht im Detail. Da heißt es lediglich, es gehe um die ohnehin medial kolportierten Vorwürfe. Die aktuellsten Updates können Sie immer online auf der standard.at nachlesen. Zweitens, heute am Dienstag hat die EU Beitrittsgespräche aufgenommen, und zwar sowohl mit der Ukraine als auch mit Moldau. So richtig losgehen werden die Verhandlungen aber erst zu einem späteren Zeitpunkt, denn jetzt muss die EU erstmal die zahlreichen Reformen der Ukraine und von Moldau bewerten, die für einen Beitritt notwendig wären. Einer hat sich gegen diese Verhandlungen ausgesprochen, nämlich Viktor Orbán, der Ministerpräsident von Ungarn, das ab Juli auch den EU-Ratsvorsitz übernehmen wird. Orbán hat aber mittlerweile auch schon gesagt, er wird die Aufnahmegespräche mit der Ukraine und Moldawien nicht aktiv blockieren. Wie lange es nach einem Start der Gespräche bis zu einem EU-Beitritt dauern könnte, das ist aber völlig offen. Theoretisch kann es sich um Jahre handeln und ein Beitrittskandidat kann auch nie Mitglied der EU werden. Und drittens, heute am Dienstagabend spielt Österreich gegen die Niederlande. Es ist das letzte Spiel in der Gruppenphase für die österreichische Nationalmannschaft und es scheint mittlerweile ziemlich sicher zu sein, dass wir es ins Achtelfinale schaffen werden. Wenn Österreich heute gewinnt und auf Platz 2 in seiner Gruppe landet, dann ist der Achtelfinalplatz komplett fix. Auch bei einem Unentschieden oder einer Niederlage bis hin zu einem 0:4 stehen die Chancen aber gut, dass wir als Gruppendritter ins Achtelfinale kommen. Spannend wird es dann aber auch noch, wie die anderen Gruppen abschneiden und gegen wen Österreich im Achtelfinale spielen könnte. Das ist aktuell noch relativ unsicher durch die vielen verschiedenen Szenarien. Ab 18 Uhr heute am Dienstagabend geht das Spiel los, gespielt wird in Leipzig und mitverfolgen können Sie das unter anderem im Live-Ticker mit der Expertise unserer Standard-Sportredaktion auf der standard.at. Dort können Sie auch alles weitere zum aktuellen Weltgeschehen nachlesen. Wenn Sie eine Auszeit von den vielen harten Nachrichten unserer Zeit und überhaupt vom Alltag brauchen und jetzt schon oder vielleicht auch erst Ihren Urlaub planen, dann habe ich noch einen sehr guten Tipp für Sie. Nämlich geht es in unserem Finanzpodcast Lohnt sich das in der neuen Folge um Spartipps für den Urlaub. Und die KollegInnen aus der Standard-Reiseredaktion darüber hinaus haben da einige sehr praktische Tipps. So viel kann ich schon mal spoilern. Lohnt sich das finden Sie überall, wo es Podcasts gibt. Falls Sie Fragen oder Anregungen für das Standard-Podcast-Team haben, dann schicken Sie gerne eine Mail an podcast@derstandard.at. In dieser Folge von Thema des Tages haben Sie Audiozitate gehört von dem US-Programm 60 Minutes, von Vox auf YouTube und außerdem von der Frau von Julian Assange, von Stella Assange auf Social Media. Mitgearbeitet haben an dieser Folge meine KollegInnen Clarissa Donati und Scholt Wilhelm und mein Name ist Tobias Holub. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Was ich nicht nachvollziehen kann, ist, warum an jedem Unrecht immer ich schuld sein soll.
Ein Korruptionsskandal jagt den anderen.
Österreich hat in den letzten 30 Jahren viel über Klimaschutz gesprochen, aber zu wenig getan.
Die Politik verschläft die Klimakrise.
Die Behörden haben alles richtig gemacht.
Fehler vergisst man, statt daraus zu lernen.
So sind wir nicht. So ist Österreich einfach nicht.
Aber wie ist Österreich dann?
Das wollen wir bei Inside Austria herausfinden.
Wir blicken auf die großen österreichischen Skandale. Von Ibiza bis Ischgl.
Wir wollen wissen, wer dafür in der Politik die Verantwortung trägt.
Und wir schauen genau hin, wo Österreich über seine Grenzen hinaus mitmischt. Vom Wirecard-Skandal bis zum Ukraine-Krieg.
Das ist Inside Austria von Standard
und Spiegel. Jeden Samstag eine neue Folge, überall, wo es Podcasts gibt.